Wir haben eben in der Schriftlesung davon gehört, dass die Völker sich aufmachen, um nach Zion, nach Jerusalem zu gehen, um dort den lebendigen Gott anzubeten und seine Wege zu lernen. Nun, wenn man sich auf den Weg macht, dann kommt es immer wieder vor, dass man von diesem Weg abkommt. Diese Erfahrung haben die Kinder Israel in der Wüste gemacht. Oftmals haben sie Gott den Gehorsam verweigert und am Ende kam eine 40-jährige Irrwanderung durch die Wüste heraus, bis sie dann endlich das gelobte Land, bis sie endlich Jerusalem erreichten. Und wir sind aus den Völkern und wir sind auch unterwegs mit Gott, zu Gott, zu unserer ewigen Heimat. Und doch machen auch wir immer wieder die Erfahrung, dass wir von diesem Weg abkommen, dass wir manchmal nicht so richtig wissen, was ist denn eigentlich nun der richtige Weg? Wo geht es lang? Wie kann ich als Christ leben? Und was lasse ich als Christ besser bleiben? Der Apostel Paulus setzt sich nun mit verschiedenen Sachen, über die wir als Christen stolpern können, wo wir als Christen vom rechten Weg abkommen können, in seinem Brief an die Römer auseinander. Und im sechsten Brief schlägt er sich mit der Frage herum, wenn uns in Jesus Christus Gott alle unsere Sünden vergibt, können wir dann nicht einfach fröhlich drauf los sündigen? Können wir dann nicht so richtig die Sau rauslassen? Weil am Kreuz ist doch alles vergeben. Ist doch alles vorbei. Er setzt sich mit dieser Frage auseinander und die Verse, mit denen wir uns heute näher beschäftigen, sind die Verse 19 bis 23. Da schreibt Paulus: Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen. Wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nur eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da werdet ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Für die Menschen, an die Paulus seinen Brief geschrieben hat, war der Sklave etwas Alltägliches. Ja, wir lesen im Neuen Testament, dass manche von den Nachfolgern Christi selber Sklaven waren oder auf der anderen Seite Sklaven besessen haben. Uns heutzutage sind Sklaven eher fremd. Wir kennen sie vielleicht aus Film und Fernsehen oder Büchern in Amerika, Onkel Toms Hütte. Da werden die Sklaven mit brutaler Gewalt auf die Baumwollfelder hinausgetrieben, ausgebeutet, geschlagen, unterdrückt, sprich, sie werden ihres Lebens nicht mehr froh. Oder wir haben das Filmepos Spartacus im Kopf, wo Spartacus die Sklaven zum Aufstand führt und doch auch hier regiert Schwert und viel Blut. Ja, das gab es durchaus im Römischen Reich, dass Sklaven ausgebeutet wurden, dass sie in Bergwerken und Minen zu Tode geschindet wurden, dass sie ungerechte Herren hatten, die sie grundlos prügelten und ausnutzten. Aber das ist nur ein Teil des Sklavendaseins in der damaligen Zeit. Meistens ging es Sklaven nämlich gar nicht so schlecht. Sie gehörten irgendwie zur Familie dazu, weil sie teuer waren. 20.000 Denar musste man von einem Sklaven hinblättern. Ein gewöhnlicher Tagelöhner verdiente gerade mal einen Denar am Tag. Hatte der Hausherr durchaus ein Interesse, sein Eigentum zu schonen. Auch wir würden unser Auto oder unser iPhone nicht unnötig an die Wand knallen. Es war teuer und es soll mir noch guten Dienst leisten. Der Sklave gehört aber auch irgendwie zur Familie. Der Hausherr kümmerte sich um sie. Nicht alle Sklavenhalter waren die großen Ungeheurer, sondern Menschen wie du und ich. Sie versuchten, ihren Sklaven durchaus ein normales Leben zu bereiten. Ja, und manche Sklaven, die sind sogar aufgestiegen, sind selbst zu Reichtum gekommen. Da gab es Sklaven, die wurden von ihren Herren als Aufseher, ja als Manager für ein Hofgut eingesetzt. Aufseher über andere Sklaven, verwalteten den Besitz ihres Herren und hatten natürlich auch dementsprechende Annehmlichkeiten. Oder aber Herr und Herrin vertrauten ihren Nachwuchs den Sklaven zur Erziehung an. Es gab hochgebildete Lehrer unter diesen Sklaven, die durchaus in Ansehen standen. Wir sehen, das Sklavendasein war nicht nur Dröge, war nicht nur Ausbeutung, sondern als Sklave konnte man sich damit ganz gut zurechtkommen. Man konnte sich dieses Leben einrichten, man war zwar nicht frei, musste tun, was der Herr und Meister sagte, war seinen Macken manchmal auch ausgeliefert, aber es war nicht so schlecht, wie wir uns das gemeinhin vorstellen. Und doch das Wesentliche, der Sklave hat zu gehorchen. Wenn er ungehorsam ist, dann wird er ausgepeitscht oder noch schlimmer, wird ans Kreuz geschlagen und getötet. Und dieses Bild benutzt Paulus nun, um uns vor Augen zu führen, was es heißt, wenn wir vom Weg mit Jesus Christus abkommen. Dass wir wieder Sklaven der Sünde werden. Also, dass die Sünde uns sagen kann, tu dies, das, jenes. Sünde ist ein etwas sperriger Begriff, deswegen möchte ich es kurz an zwei Beispielen erläutern. Lügen ist so eine Sünde. Und oftmals heißt es in unserer Welt, ach ja, eine Notlüge ist nicht so schlimm. Mein Gegenüber ist doch auch besser dran, es geht ihm besser, wenn ich ihn oder sie belüge. Und mir geht es sowieso besser damit. Das ist doch gar nicht so wild. Und doch, wenn wir ehrlich sind, wenn wir mal die Gelegenheiten anschauen, wo wir Menschen, die uns teuer und wichtig sind, belogen haben, dann werden wir vermutlich feststellen, ja, so ganz unproblematisch ist das mit dem Lügen auch nicht. Ich habe gemerkt, wenn ich eine Lüge zwischen mich und meinem Nächsten stelle, dann bleibt es meist nicht dabei. Sondern damit diese eine Lüge nicht auffällt, oh, am besten noch gleich eine zweite daneben. Und das wackelt irgendwie, vielleicht noch eine dritte obendrauf. Und ehe ich mich versehen habe, habe ich mich selbst eingemauert in einem Lügengebäude. Ich war unfähig, dem Nächsten zu sagen, wie es mir wirklich geht. Und ich habe gesagt, der Sklave der Sünde hat man sich manchmal ganz gut eingerichtet. Man sagt sich, ach ja, es geht mir eigentlich ganz gut. Aber innerlich habe ich gespürt, nein, ich kann den anderen nicht mal mehr sagen, dass es mir schlecht geht. Ich kann den anderen nicht sagen, wo der Schuh drückt. Und ich kann auch nicht sagen, hey, ich habe gelogen. Weil ich dann wirklich hemdserbärmlich dastehen würde vor aller Welt. Und die Lüge mich wie ein Sklaventreiber mit einem Ring durch die Nase weitergezogen hat. Und ich erst dann durch Jesus Christus gemerkt habe, nein, der macht mich frei davon. Mit ihm zusammen, mit seinem Kreuz, kann ich dieses Lügengebäude einreißen, kann erst bei ihm um Vergebung bitten und sagen, hier habe ich gelogen, und frei werden. Und dann auch die anderen um Vergebung bitten, die ich angelogen habe, und dann merken, auf einmal kommt wieder dieser Kontakt von Mensch zu Mensch zustande. Ich kann sagen, was mich drückt. Der andere sagt mir, was ihm im Kopf rumgeht. Und es entsteht wirklich lebendige Gemeinschaft. Gemeinschaft, wo man nicht bloß irgendwie nebeneinander daher vegetiert, sondern wirklich etwas miteinander zu tun hat, einander das Leben bereichert und so Leben in Fülle bekommt. Ein anderes Beispiel ist, es ist zwar wieder ein wenig ruhiger darum geworden, aber das Thema Komasaufen, dass junge oder auch ältere Menschen meinen, ach, den Sorgen und Nöten des Alltages möchte ich kurz im Rausch, sei es Alkohol oder Drogen, entfliehen. Und das funktioniert auch für ein paar Stunden. Und nur zu gern vergessen wir, dass sich dann die langen Stunden des Katers anschließen. Die langen Stunden, wo ich in Schule oder Beruf nicht mehr das tun kann, was ich da eigentlich sollte. Und ich nur noch drauf dränge, hoffentlich kann ich bald wieder. Und man leicht in eine Spirale hineinkommt, die mich immer weiter nach unten zieht. und man gar nicht merkt, hoppla, ich habe mich zum Sklaven gemacht, zum Sklaven des Rausches und der Ausschweifung. Es gibt den Spruch, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Gilt wahrscheinlich auch für Jungs. Was einem da nicht verraten wird, man mag vielleicht überall hinkommen, aber man kommt nicht zurück. Man mag überall hinkommen, wo der Tod einen erwartet. Und der Tod, das ist nicht etwa erst die Endstation auf dem Friedhof draußen, wenn wir in den Sarg gelegt werden und dann in der Erde vergraben werden. Nein, wir merken, dieser Tod streckt schon jetzt, hier und jetzt immer wieder die Finger nach uns aus. Nicht bloß bei Krankheit, sondern vor allem auch da, wo wir merken, die Beziehung zu unseren Mitmenschen ist gestört. Hier regiert Hass. Er hasst mich, ich gebe ein böses Wort zurück, die Hassspirale wird immer größer und ich merke, hier regiert der Tod und nicht das Leben. Nachts wache ich auf und denke daran, dass ich wieder diesen Menschen begegnen werde und dass die Feindschaft weitergeht und schlimmer wird. Nun, Paulus sagt uns, nein, wir sollen nicht wieder Sklaven werden. Er weiß wohl, dass wir es immer wieder werden. Aber er sagt, da in Jesus Christus ist die Möglichkeit, davon frei zu werden. Und Jesus Christus zeigt uns durch seinen Heiligen Geist immer wieder, hier, da bist du davon abgewichen. Da hast du eine kleine Lüge in dein Leben gelassen und sie wurde zu immer mehr Lüge und wurde zu einem Sklaventreiber. Aber die frohe Botschaft ist, wir sind befreit. Wir müssen nicht erst noch irgendwelche gute Werke tun, sondern Gott hat uns befreit. Und wir können immer wieder sagen, Herr, vergib uns und mach uns frei. Und sind deswegen auch frei, zu unserem Nächsten zu gehen und zu sagen, hier bin ich Sklave geworden, aber eigentlich will ich frei sein. Nun bleibt Paulus hier nicht stehen, sondern er sagt, ja, ihr wart Knechte, ihr wart Sklaven der Sünde, aber jetzt seid Sklaven der Gerechtigkeit. Seid Sklaven Gottes. Und im ersten Moment denken wir, ach, das ist ja wieder das Übliche. Geh in die Kirche, halte dich an die 10 Gebote, halte dich an das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, tu dies, lass jenes und so weiter und so fort. Und wir haben ja auch vorhin im Psalm gebetet, wo der Psalmist betet, deine Gebote haben mir das Leben gerettet und so weiter und so fort. Aber eigentlich geht es im Neuen Testament, in der Bibel, eigentlich geht es Paulus und Jesus Christus nicht darum, dass wir Gebote einhalten. Steht uns auch vor Augen, zum Beispiel beim Autofahren. Ich denke jetzt nicht an das leidige Thema der Geschwindigkeitsbegrenzung, aber da gibt es viele, viele Gebote, die wir von ganz von alleine einhalten. In die Kreuzung fahre ich hin und schaue, wer kommt da vor rechts, rechts vor links und ich lasse den anderen fahren. Nicht, weil ich irgendwie sage, ich muss hier die Straßenverkehrsordnung einhalten, sondern weil ich will, dass weder ihm noch mir etwas passiert und dass ich an meinem Ziel ankomme. Ich fahre ganz natürlich auf der rechten Seite der Straße und halte, ohne darüber nachzudenken, die Straßenverkehrsordnung ein und fahre nicht links, weil ich weiß, okay, wenn ich links fahre, dann sitze ich irgendjemand anders vorne auf der Windschutzscheibe drauf. Will ich nicht, will der andere nicht, machen wir nicht. Die Gebote im Straßenverkehr, aber auch die Gebote, die Gott für unser Leben gibt, sind nicht etwas, was wir abhaken sollen, sondern sie stecken uns quasi die Straße ab, dass wir nicht über die Klippe fallen und unser Leben in Scherben zerrinnt. Es soll eine Hilfe sein, dass wir auf dem rechten Weg bleiben. Und das, was Paulus am Anfang sagt, ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit unseres Fleisches willen. Nun, immer wieder sind wir in der Versuchung zu sagen, ach, ein bisschen sündigen ist doch nicht schlimm. Und oft sind unsere Augen so gehalten, dass wir fast wie blind sind und dass wir nicht sehen, dass wir uns hier den Tod ins Leben holen. Deswegen sagt Paulus, den Weg als Christ, den muss man einüben. Und da ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich das so einübt, wie ein Sklave das tut, nämlich Gehorsam. Dass auch wenn wir manchmal nicht verstehen, warum soll ich jetzt die Lüge sein lassen? Warum soll ich die Ausschweifung sein lassen? Warum soll ich den Hass sein lassen? Es einfach mal zu tun und Gott zu vertrauen. Und in diesem Gehorsam dann zu merken, doch, mein Herr meint es gut mit mir. Und da kommt wirklich ewiges Leben dabei heraus. Und ewiges Leben ist nicht etwas, das sich irgendwo in Tausenden von Jahren abspielt, nachdem wir gestorben sind und irgendwie wir als Engel auf einer Wolke sitzen, sondern ewiges Leben ist auch etwas für hier und jetzt. Ich habe gestern erst den Lebensbericht einer Frau aus der Schweiz gelesen. Kam, glaube ich, 1914 auf der Welt in einer bitterarmen Familie. Und damals in der Schweiz war das noch anders als heutzutage. Die waren wirklich bitterarm. Es gab kein Hartz IV. Wenn nichts auf dem Tisch stand, dann musste man hungern. Wenn man 2 Wochen nichts auf den Tisch stand, dann hungerte man noch mehr. Und wenn man Pech hatte, starb man. Es gab keine soziale Absicherung. Und sie erzählt einfach von ihrer bitterarmen Familie, und die doch an Jesus Christus geglaubt haben. Sie erzählt von ihren Großeltern, die nichts hatten, die nichts werden konnten, aber doch innerlich Frieden ausstrahlten. Bis ins hohe Alter hinein hat man angemerkt, die lieben sich und die lieben Gott. Und hier wird etwas von diesem ewigen Leben spürbar. Sie schreibt von ihrem Vater, der ein Säufer war, und dass sie als Kinder wirklich Angst hatten, geht mein Vater jetzt wieder ins Wirtshaus, werden wir zum Gespott der Leute. Und sie dann die Erfahrung gemacht hat, durch den Glauben an Jesus Christus kann sich auch der Vater verändern. Und auch wenn er dann nicht lange gelebt hat, hier ist Frieden, hier ist ewiges Leben in die Familie eingekehrt. Und sie hat auch für sich selbst gemerkt, auch wenn ich nicht viel habe, wenn ich keinen Schulabschluss im Prinzip habe und nichts werden kann, Gott liebt mich, er führt mich und sein ewiges Leben ist da. Und ich hoffe, dass wir das auch erfahren. Aber Paulus sagt, ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen. Er sagt uns, benehmt euch wie Sklaven. Und unsere Schwachheit besteht darin, dass wenn wir daran denken, wer wir wirklich sind, dass uns das auch leicht verführt. Wer sind wir nämlich wirklich? Paulus kommt 2 Kapitel später darauf, dass er sagt, zu Gott dürfen wir durch den Heiligen Geist, aber lieber Vater reden. Nicht Sklavenhalter, nicht Herr, sondern Vater, lieber Vater, Papa. Und doch, oftmals denken wir, ach, Gott ist unser Vater, deswegen kann ich tun und lassen, was ich will. Und wir springen über die nächste Klippe, was uns nicht gut tut. Deswegen redet Paulus menschlich. Deswegen sagt Paulus, haltet euch mal daran, wie Sklaven sich verhalten. Nicht, weil ihr Angst haben müsstet, dass Gott irgendwie seine Peitsche rauszieht und euch dann auspeitscht oder euch sogar tötet. Nein, er liebt euch. Aber nehmt euch an diesem Gehorsam ein Beispiel, weil ihr mit diesem Gehorsam lernt, dass auf Gottes Weg ewiges Leben ist. Und so will Paulus uns Mut machen, dass wir gehorsam sind. Nicht um irgendwelche stumpfen Gebote auswendig zu lernen und zu halten, sondern zu merken, auf diesem Weg kommt Liebe, Freude, Friede, Selbstlosigkeit, Reinheit, Ehrlichkeit in unser Leben hinein. Und das wirkt sich so aus, dass wir heilig werden. Nicht irgendwie als Englein mit dem Heiligenschein durch die Gegend fliegen, sondern dass wir merken, die Beziehungen werden heil. Auch wenn mein Arbeitskollege sich wie ein Arsch verhält und mich wirklich mobbt, ich weiß, in meinem Innersten trifft es mich nicht mehr, weil ich Gottes geliebtes Kind bin. Ich kann ihm verzeihen und ich kann ihm sogar ein gutes Wort sagen. Und viele, die das gemacht haben, haben dann festgestellt, hoppla, wenn ich Böses nicht mit Bösem vergelte, auf einmal verändert sich auch der andere und fragt nach, wie kann ich das, was du in deinem Leben hast, haben? Und das ist das, was Paulus uns mitgibt. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Wir dürfen gehorsam lernen. Nicht aus Angst oder Furcht, sondern weil dadurch unser Leben heil wird. Und wir müssen nicht mehr Sklaven dessen sein, was unser Leben verderben will, wo der Tod in unser Leben hineinkommt. Sondern durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sind wir frei geworden, werden wir immer wieder aufs Neue frei, und werden auch frei zu sagen, hier, ich bin schuldig geworden, und uns einander Vergebung zuzusprechen und weiterzugehen auf dem Weg des Glaubens, dass wir uns sonntags im Gottesdienst versammeln können, um Gott zu loben, und dass wir dereinst in Gottes ewiger Heimat zur Ruhe kommen können und wissen, dieser Weg hat sich gelohnt. Ich habe nicht erst jetzt ewiges Leben, sondern ich hatte es auf jedem Schritt auf dieser anstrengenden Reise. Amen.